Die Epistel zum 9. Sonntag nach Trinitatis steht im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nämlich dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das heilige Evangelium nach neuer Leseordnung steht bei St. Matthäus im 13. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Lasset uns unseren christlichen Glauben bekennen, auf den wir getauft sind und auf den wir dermaleinst selig sterben wollen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unser Herr, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dann her kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube,
die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für die Predigt heute steht im Matthäusevangelium im Kapitel 7. Jesus sprach: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde Jesu Christi, ich stelle mir nun nach dem Lesen unseres Predigtwortes Folgendes vor. Und vielleicht stellen Sie ein bisschen mit vor. Man könnte vor sich zwei Häuser sehen. Beide sind schön anzusehen. Beide sind innen wohnlich und haben außen herum ein Gärtchen. Und wenn ich zwischen beiden wählen dürfte, ich wüsste nicht, welches mir lieber wäre. Beide sehen trefflich aus und doch, zwischen beiden besteht ein ganz entscheidend wichtiger Unterschied. Es ist sozusagen lebensgefährlich, in dem einen daheim zu sein. Und es ist lebensrettend, in dem anderen zu wohnen. Das eine ist buchstäblich ein Abbruchobjekt. Und das andere ist so etwas wie die Arche, in der einstmals Noah und seine Familie in der großen Sintflut überlebt haben. Dieser Unterschied zwischen beiden Häusern fällt aber zunächst niemandem auf. Aber eines Tages kommt ein Sturm und da bricht das eine zusammen und das andere steht unerschütterlich da. Denn das eine ist auf Sand gebaut und das andere auf einem Felsen. Das ist nun das Gleichnis, das Jesus uns erzählt. Und er fragt uns damit: Worauf ist das Haus deines Lebens gebaut? Was ist deine Bleibe in guten und in bösen Zeiten? Stehst du auf gutem, festen Grund, sodass du auch in Stürmen, in ungestümen Schwierigkeiten und Verwirrungen standhältst? Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine echte Frage. Denn das Haus, das ganze Gebilde unseres Lebens kann wohl gut und schön dastehen, zum Verwechseln ähnlich dem, das Bestand hat. Und dann hat es doch keinen Bestand. Und diese Frage darf und muss jedermann sich stellen. Und dann können wir auch weiter nachdenken und können vielleicht sagen: Das geht ja niemanden etwas an. Das soll doch jeder mit sich ausmachen. Aber Jesus darf uns das fragen: Worauf baut ihr? Was ist euer Halt? Welches Fundament hat das Haus eures Lebens? Ist es auf Sand oder ist es auf Felsen gegründet? Ja, das darf er uns fragen, weil er uns unbedingt helfen will, sodass wir nicht umkommen. Und er lässt sich das unsäglich viel angehen und verspricht uns, es gibt wunderbarerweise genau das, was es braucht, dass das Haus eures Lebens Bestand hat und eben nicht zusammenbrechen muss. Es gibt einen festen Boden, auf dem ihr stehen und gehen dürft. Es gibt einen Felsen und wenn ihr darauf gegründet seid, dann hat euer Leben Bestand. Dem ist allerdings im Sinne Jesu noch ernsthaft hinzuzufügen, es ist längst nicht alles verlässlich und ist nicht alles Fels, was ihr Menschen für Fels zu halten geneigt seid. Es gibt Verschiedenstes in der Welt, was ihr Menschen für fest, für stark, für krisensicher, für unerschütterlich anseht. Jetzt ist es vielleicht mehr etwas Materielles oder ein andermal ist es etwas mehr Geistiges. Und manche bauen da einfach auch noch auf ihren eigenen guten Charakter. Man lese die Todesanzeigen in der Zeitung, um zu sehen, was allzu viele unserer Zeitgenossen angesichts eines Grabes für unverwelklich halten. Und auf dergleichen bauen wir das Haus unseres Lebens, bis uns eines Tages aufgehen kann, das ist alles gar kein Fels. Was darauf steht, ist auf Sand gebaut und sprichwörtlich in den Sand gesetzt. Allerdings, Gott sei Lob und Dank, wir dürfen auch das andere sagen. Es ist nun doch nicht alles schwankend und haltlos und es ist eben nicht alles fließender Sand. Es gibt zum Glück diesen Fels. Es gibt so einen Granitfels, der so fest ist, dass der, der darauf baut, weder zusammenbricht noch auch nur schwankt. Und nun kommt aus unserem Predigtwort eine große Überraschung. Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut, der baut sein Haus gleichsam auf einen Felsen. Meine Rede, also das Wort Jesu, meine Rede, das ist der Fels. Das ist darum deswegen so überraschend, weil wir Menschen leicht meinen, gerade dieses, das Wort Jesus, sei keineswegs Fels. Wie leicht halten wir allerlei anderes in unserer Welt für felsenfest, obwohl es gleichsam nur Sand ist. Fließsand oder eine todsichere Anleitung zum Scheitern, so heißt es in einem neueren Buchtitel. Und wie oft halten wir umgekehrt Jesu Wort für Schall und Rauch? Also halten wir es auch für Treibsand, obwohl Jesu Wort in Wahrheit granitener Fels ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchten die Engländer, die Insel Helgoland in die Luft zu sprengen. Jenen Fels, der aus der Nordsee ragt. Aber so wenig das damals gelungen ist, jenen Felsen Helgoland zu beseitigen, und noch weit weniger ist es am Karfreitag gelungen, diesen einen Felsen, Jesus und sein Wort, zu beseitigen. Der Ostertag hat dann gezeigt, Jesu Wort ist unzerstörbar. Die in ihm erwiesene barmherzige Zuwendung Gottes zu uns Menschen, das ist Fels, das ist Halt, das ist jeden Tag aufs Neue verlässlich und untrüglich, so wie es auch schon beim Propheten Jesaja im 54. Kapitel gesprochen wird. Und wenn Berge wanken und Hügel hinfallen, meine Gnade und mein Friedensbund wanken nicht und fallen nicht hin, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also, inmitten all der Brüchigkeit und der Zerbrechlichkeit des Lebens, die beiden uns umgeben und die nach uns greifen, auch wenn wir vorderhand nichts davon spüren, können wir uns daran halten. Und wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Meine Lieben, kein auch nur halbwegs vernünftiger Architekt würde sich solchen mörderischen Unfug leisten, den Bau eines Hauses auf Sand zu errichten. Aber solchen Unfug leisten wir uns nun doch bei der Gestaltung unseres irdischen Lebens. Da tun wir das Unmögliche, dass wir uns gründen auf Dinge, die eben nicht verlässlicher Fels sind, sondern eher schwankender Boden. Da legen wir unserem Leben Vorstellungen zugrunde, die man durchaus haben darf, aber die als Grundlage nicht taugen. Und da machen wir den Wert eines Menschen davon abhängig, welchen Eindruck er auf uns macht. Ob jemand sein Lebenshaus auf Felsen oder auf Sand gebaut hat, dafür braucht es gediegenere Maßstäbe. Und dafür haben wir jenem standfesten Klugen zu gleichen, der seinen Bau auf einen Felsen errichtete. Übrigens kann man nicht nur sein privates Leben auf Sand bauen. Die Kirche und die Gemeinde im Ganzen kann in Versuchung geraten, sich nicht auf den Fels des Wortes Gottes und seiner Barmherzigkeit zu gründen. In Witten an der Ruhr, da gab es eine schöne neu gebaute Kirche, deren Deckengewölbe im Jahr 1924 jedoch auf einmal herabstürzte. Und warum? Weil eben tief unter ihr durch den Abbau von Kohle ein Hohlraum entstanden war. Heute befindet sich an dieser Stelle ein Parkplatz. Ist das nicht auch ein Gleichnis für die ernste Frage, steht unsere Kirche heute auf dem Fels des Wortes Gottes? Oder steht sie etwa auf einer enormen Luftblase? Es ist fatal, wenn ihr das vor allem wichtig wird, macht sie denn dann einen guten Eindruck bei den Menschen? Wiederholt sie bloß, was die Mehrheit auch sagt? Gilt das Wort des Paulus denn nur für ihn, wenn er sagt, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht? Schlimm, wirklich schlimm, die Kirche, wenn sie sich einem Geist der Oberflächlichkeit anpasst. Wo es doch darauf ankommt, dass sie auf gutem Grund steht, darauf, dass sie der Stimme Jesu folgt, wer meine Rede hört und tut. Und so halten wir Stand in den unheimlichen Stürmen, ungefähr von der Art, wie wir solche Stürme kürzlich in der Eifel erleben mussten, sodass Dörfer und Städte überschwemmt wurden. Jesus rechnet in seinem Gleichnis mit der Möglichkeit, dass Menschen und dass auch Kirchen so klug sind, ihr Haus auf Fels zu bauen. Auf den Fels zu bauen, den Jesus mit seinem Reden und Tun uns allen bereitet hat. Dass die Menschen ihr Haus auf Sand bauen, dazu braucht es keine Erleuchtung. Und dass die Kirchen ihr Haus auf Sand bauen, dazu braucht es auch keine Erleuchtung. Das tun wir alle ganz von selber. Aber dass die Kirchen ihr Haus auf Felsen baut, das tut nicht unbedingt jede von selbst. Und das tut einer nur, wenn er sich von Gott schenken lässt. Und wer dieses Geschenk bekommt, der tut dann etwas ganz Schlichtes, was ganz Einfaches. Er öffnet seine Ohren und dann hört er das Wort Gottes und dann tut er das Wort Gottes. Das heißt, er hält sich auch daran. Und indem er das tut, gilt ihm allerdings eine große Verheißung, die lautet: Da nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht um, denn es war auf den Felsen gegründet. So sagt es Jesus seinen Jüngern damals, aber natürlich auch uns heute. Hat unser Leben das Wort Gottes und das Erbarmen Christi zum Fundament, dann hat es Standfestigkeit. Und selbst wenn es äußerlich gleichsam kein stabiles und kein schönes Haus ist, Vielleicht ist mein Leben ja keine ansehnliche und nicht einmal eine mir bequeme Unterkunft. Genug, dass ich höre auf die Botschaft Jesu und halte mich an seinen Beistand. Und dann stehe ich und steht das ganze Haus meines Lebens auf Felsengrund. Und kein Sturm, kein Schicksalsschlag, keine Macht der Welt kann mich aus der Bahn werfen. Dann darf ich selbst im ärgsten Sturm noch singen: Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe, Gottes Macht hält mich in Acht. Und dann kann ein Martin Luther inmitten der Anfechtung des Evangeliums im Jahre 1521, also genau vor 500 Jahren, auf dem Reichstag zu Worms vor all diesen Regenten bekennen: Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und dann lässt man sich das Wort von Papst Johannes dem 23. gesagt sein, ein kurzes Wort, darum leicht zu merken: Wer glaubt, der zittert nicht. Und wir heute in diesem Predigtgottesdienst beschließen die Predigt gleich mit dem Lied: Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und weiter heißt es dann da: Wer nur seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der mehr ist als ein Sturm oder eine Sintflut, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, für unser Land und für die ganze Kirche Gottes. Für unsere Kinder, dass sie vor Unfällen bewahrt werden und gesund aufwachsen und dass sie im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, erzogen werden. Lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für die jungen Menschen unter uns, dass sie Gottes Wort hören und tun und Jesus Christus, dem Herrn des Lebens, nachfolgen, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für die Eltern in unserer Gemeinde, dass sie Zeit haben für ihre Kinder und immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen, Ängste und Nöte und dass sie ihnen Vorbilder sind im christlichen Leben, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für die älteren Menschen, dass sie von dem erzählen, was sie in ihrem Glauben und Beten erfahren haben, und dass sie von den jüngeren Menschen gehört werden, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für die Gemeindeglieder, die krank sind, dass der Herr sie behütet und ihnen Gesundheit und Lebensmut wiederschenkt, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für alle Einsamen und Verzweifelten, dass Gottes Wort ihnen Kraft und Hoffnung gibt und dass sie einen Menschen haben, der ihnen beisteht, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für den Ort, in dem wir leben und unser ganzes Land, dass der Friede bei uns erhalten bleibt und jeder Brot und Arbeit findet, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinde, dass wir alle uns um Gottes Wort und sein heiliges Sakrament versammeln, dass wir dem Evangelium von ganzem Herzen glauben und Liebe untereinander üben, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Für die gesamte Kirche, dass sie eins wird im Hören auf die Stimme des guten Hirten, dass Menschen aus allen Völkern zusammengebracht werden im Reiche Gottes und ihn in Ewigkeit loben, lasst uns zum Herrn beten: Herr, erbarme dich. Hilf uns, Herr, und erhöre unsere Bitten, wie du uns verheißen hast. Wir loben deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Friede.